Wir freuen uns, dass wir vor Gottes Wort stehen dürfen, dass wir vor ihm zur Ruhe kommen dürfen. Und eigentlich haben wir genau das, was ich uns heute Morgen weitersagen möchte, das haben wir alles bereits jetzt schon eigentlich im Vorspann gehört. In dem, was Jürgen uns auch gesagt hat von Josaphat, Dankeschön. Es ist nicht unser Kampf. Es ist der Kampf unseres Heilandes, der bei uns ist. Es geht darum, dass in den Schwierigkeiten unseres Lebens, in denen wir stehen, es uns ganz tief bewusst wird und sich tief in unser Herz hineingräbt. Er ist da und er liebt uns und er kümmert sich um mich. Und er ist derjenige, der dich festhält mit seiner liebenden Hand. Und er liebt mich, weiß, von was ich rede. Vor 10 Jahren hatte ich Burnout und mir ging sehr schlecht dabei. Ich war wirklich total am Ende. Wenn jemand wissen will, wie schlecht es mir ging, kann er meine Frau mal fragen. Und ich war dann in der Hensoldshöhe. Und da hat Gott ganz persönlich über einen Vers, den ich schon zigmal gelesen habe, hat er mich ganz neu angesprochen. So in der Weise, als wenn er seine Hand auf meine Schulter gelegt hat und gesagt, Klaus, das ist jetzt für dich. Und er hat mir in der Situation, wo ich wirklich nicht mehr konnte, hat er mir das Wort aus Sprüche 3, Vers 3 gegeben. Es ist ein Vers. Gnade und Treue sollen dich nicht verlassen. Ihr Lieben, über diesen Vers habe ich geweint. Gnade, ein heiliger Gott, neigt sich in seinem Erbarmen zu mir herab und er hält mich fest. Er liebt mich und Treue, auch wenn ich nicht kann, wenn ich untreu bin. Er hält mich. Er ist der, der in meinem Lebensschiff künftig die Führung übernehmen will. Ich muss nicht aus eigener Kraft kämpfen. Es ist nicht mein Kampf. Und das ist das, was auch bei Josaphat der Fall war. Es ist der Kampf des Herrn. Wir dürfen uns in seine Hände werfen, auf ihn vertrauen. Und jeder von uns, denke ich, hat ähnliche Situationen, vielleicht nicht so krass jetzt erlebt, aber tagtäglich in seinem Leben. Und bei mir ist die letzten 10 Jahre ja auch nicht zum Stillstand gekommen. Ich bin auch tagtäglich in der Arbeit und das elektronische Postfach füllt sich häufig bis zur letzten Spannkraft meiner Nerven. Und ich rufe oft zu meinem Herrn, Herr, kümmere du dich um diesen Tag. Ich kann es nicht mehr aus eigener Kraft. Wenn du nicht hilfst, wer soll mir denn helfen? Es ist wie den Kranken dort am Teich Bethesda, der 38 Jahre dort war. Und der Herr kommt vorbei und sagt, was soll ich dir machen? Und sagt der Herr, ich kann es nicht aus eigener Kraft. Wenn du es nicht magst, wer soll es machen? Ich liege 38 Jahre schon da und ein Engel des Herrn bewegt das Wasser. Und der, wo zuerst hinkommt, der wird geheilt. Aber ich schaff's nicht, es ist keiner da, der mich zuerst ans Wasser bringt. Und wenn du mich nicht heilst, ich kann es nicht aus eigener Kraft. Und um das geht's. Jeder hat so seinen eigenen Kampf. Ob wir in der Arbeit sind, ob wir zu Hause sind, ob wir Belastungen haben, psychische Belastungen, ob wir Krankheiten in unserem Leben haben. Jeder hat seinen eigenen Kampf, seinen eigenen Sturm in sein Leben, wo er wissen darf, wo ihm der Herr heute Morgen zuruft, du bist nicht allein in diesem Sturm. Ich bin bei dir. Ich bin vorbehaltlos bei dir. Und das Wunderbare ist, wenn wir das einfach uns anschauen wollen, dass wir dann immer wieder sehen, ganz praktisch in den Begebenheiten, die es den Geist Gottes gefallen hat, in seinem Liebesbrief an uns, in seinem Wort Gottes uns niederzuschreiben, wie der Herr Jesus mit seinen Jüngern in diesen Krisensituationen umgegangen ist. Und ich möchte euch heute Morgen zurufen, dass so wie der Herr Jesus mit den Jüngern damals umgegangen ist, so geht er eins zu eins auch heute mit dir und mit mir um. Wir dürfen hier unseren Namen ganz persönlich reinschreiben, weil wir sind von ihm mit Namen gerufen, ihr Lieben. Und ich möchte uns diese Begebenheit kurz lesen. Sie steht im Matthäusevangelium, wir haben das in anderen Evangelien, stehen sie auch noch, aber im Matthäusevangelium ist es am ausführlichsten, Matthäus 14. Und da heißt es ab Vers 22 bis einschließlich Vers 33. Und zugleich nötigte er die Jünger, in das Schiff zu steigen und ihm an das jenseitige Ufer vorauszufahren, bis er die Volksmengen entlassen habe. Und als er die Volksmengen entlassen hatte, stieg er für sich allein auf den Berg, um zu beten. Als es aber Abend geworden war, war er dort allein. Das Schiff war aber schon mitten auf dem See und litt Not von den Wellen, denn der Wind war ihnen entgegen. Aber in der 4. Nachtwache kam er zu ihnen, indem er auf dem See einherging. Und als die Jünger ihn auf dem See einhergehen sahen, wurden sie bestürzt und sprachen: Es ist ein Gespenst. Und sie schrien vor Furcht. Sogleich aber redete Jesus zu ihnen und sprach: Seid guten Mutes, ich bin's, fürchtet euch nicht. Petrus aber antwortete ihm und sprach: Herr, wenn du es bist, so befiehl mir, auf dem Wasser zu dir zu kommen. Er aber sprach: Komm. Und Petrus stieg aus dem Schiff und ging auf dem Wasser, um zu Jesus zu kommen. Als er aber den starken Wind sah, fürchtete er sich. Und als er anfing zu sinken, schrie er und sprach: Herr, rette mich. Sogleich aber streckte Jesus die Hand aus, ergriff ihn und spricht zu ihm: Kleingläubiger, warum zweifelst du? Und als sie in das Schiff gestiegen waren, legte sich der Wind. Die aber in den Schiff waren, kamen, warfen sich vor ihm nieder und sprachen: Wahrhaftig, du bist Gottes Sohn. Soweit den Text aus Gottes Wort. Diese Begebenheit dort auf dem See Genezareth ist nichts Besonderes. Das ist einfach von der ganzen Lage dieses Sees her auch bedingt. Er ist 200 Meter unter dem Meeresspiegel und rings um den See ist das Gebirge Hermon, was ca. 2800 Meter Höhe hat an seinem höchsten Punkt. Und wenn da gibt es dann einfach immer wieder so Fallwinde, die da runter rauschen. Und wenn so ein Fallwind so 3000 Meter da runter knallt, dann ist es schon mal ganz schnell, dass von einem Moment auf den anderen das Wasser gewaltig in Bewegung gesetzt wird. Und dass selbst erfahrene Leute, erfahrene Seeleute, wie jetzt die Jünger ja waren letztlich, da in ernsthafte Probleme gekommen sind. Und wenn wir den Zusammenhang hier sehen, dann sehen wir einfach, dass der Herr Jesus als der gute Hirte vorher uns gezeigt wurde, der sein Volk weidet. Und hier in der Situation erleben wir ganz praktisch, dass er der ist, der uns auf dem Weg behütet. Auch auf dem Weg unseres Lebens. Und es ist ein Bild von der Jetztzeit. Es ist ein Bild von unserem Heute. Der Herr Jesus ist, wenn wir in Römer 8, Vers 34 schauen, da heißt es in Römer 8, 34, der auch zur Rechten Gottes ist, der sich auch für uns verwendet. Und das wunderbare Wort in Lukas 22, 32. Wo es um den Simon geht, der den Herrn verleugnet hat, da sagt der Herr Jesus sagt zu ihm: Simon, Simon, siehe, der Satan hat euer begehrt, um euch zu sichten wie den Weizen. Ich aber habe für dich gebetet, dass dein Glaube nicht aufhört. Und deswegen sehen wir das hier wunderbar, dass der Herr Jesus oben zur Rechten Gottes jetzt ist, aber dass er seinen liebenden Blick auf dich und mich gerichtet hat. Und ihr Lieben, wenn es dir und mir schlecht geht, dann bewegt der Herr Jesus seinen Arm. Dann steht er auf sogar von seinem Thron. Bei der Steinigung des Stephanus sehen wir, dass er gestanden war. Es hat ihn bewegt in seinem Herzen, wie sie mit sein Knecht hier zu Tode gekommen ist. Und die Jünger, die hätten ja eigentlich in dem, was sie alles so mit ihm jetzt erlebt hatten, vorausgegangen waren, eine Frau mit Blutfluss, die ihn angerührt hat. Dann war dieser Blutfluss weg gewesen und die Kraft ist von Herrn Jesus gewichen. Er hat gesagt: Hey, da hat mich jemand angerührt. Und dann haben die Jünger gesagt: Hey, kann doch klar, dass sich jemand anrührt, wenn du mitten in der Menge bist. Na, dann hat er gesagt: Nee. Und dann ist die Frau gekommen und hat es bekannt und bezeugt. Jawohl. Und von dem Moment an war der Blutfluss gestillt bei ihr. Dann gab es die Heilung dieses besessenen Gerasena, diesen Besessenen, der hier gequält war Tag und Nacht und sich mit Steinen auch verletzt hat. Auch den hat der Herr Jesus befreit. Es gab auch eine Auferweckung, die Tochter des Jairus. Da waren die Jünger mit dabei, sie haben das gesehen. Und sie hätten ja eigentlich sagen können: Okay, unser Herr ist da. Er hat ja nur gesagt: Komm, schippert einmal ihr schon mal voraus. Ich habe jetzt noch was anderes hier zu tun und wir treffen uns dann drüben wieder. Wir werden ja völlig entspannt sein können. Aber wir sehen hier, dass sie in der Situation, dass sie Todesangst hatten. Sie waren echt in sie hatten Angst um ihr Leben gehabt. Und das ist das, was der Herr Jesus oder die Jünger, was die Jünger immer wieder eigentlich passiert ist, sie hätten eigentlich das wissen müssen. Sie haben den lebendigen Gott an ihrer Seite. Und Gott hat einen Auftrag mit ihnen. Er hat gesagt, ich mache euch zu Menschenfischern. Man wäre sehr blöd gewesen, wenn er sie hätte jetzt über das Wasser fahren lassen und blub, 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 wären sie weg gewesen und der ganze Plan wäre nicht aufgegangen. Gott hat einen anderen Plan für ihr Leben gehabt. Er hat gesagt, ich mache euch zu Menschenfischern. Und trotzdem war menschlich betrachtet, so wie du und ich in der Situation, war die Angst da gewesen. Und ist es nicht in unserem Leben, also meistens rede ich zu mir selber, sorry, in meinem Leben ist es genauso. Ist es genauso. Ich erlebe etwas Gutes mit meinen Heilern und merke, Herr, ich danke dir, dass ich das mit dir erleben durfte. Danke, dass du mich da hindurchgetragen hast. Und dann kommt die nächste Situation, Herr, es ist wieder, was soll ich machen? Ich bin auf dich geworfen, Herr, Hilfe, hörst du es wirklich? Wie oft muss ich es vielleicht formulieren? Na? Und ich habe Angst, dass vielleicht dann in der Situation ungut ausgeht. Aus der Situation, in der Gott uns befriedet hat, in der Gott uns geholfen hat. Es hilft mir nicht in der nächsten Situation. Jede Situation muss neu durchlebt werden. Und da sind wir eigentlich ganz bei den Jüngern. Und eigentlich, wenn wir jetzt diese Begebenheit uns anschauen, da sagt er, und zugleich nötigte er die Jünger, in das Schiff zu steigen. Der Herr Jesus hat sie ja ihnen befohlen gehabt. Sie machen ja alles richtig. Eigentlich wäre es ja total cool gewesen, wenn der Herr Jesus die Jünger gewarnt hätte. Hätte gesagt, pass mal auf, fahrt da rüber, aber warte noch ein wenig, eine halbe Stunde, weil jetzt kommen da ein paar Fallwinde und dann wird es da ein wenig heftig auf dem Wasser und dann danach fahrt da rüber. Was hätten die Jünger für Zeugnis gehabt? Was hätten die sagen können? Unser Herr, der weiß sogar, wann der Sturm, wann der Wind kommt. Der hat die Natur gewalten unter Kontrolle und hat uns bewahrt. Er hat uns bewahrt, wunderbar. Er hat dich und mich bewahrt. Ist das nicht fantastisch, was für einen lebendigen Gott wir haben? Das wäre doch total super gewesen. Aber es ist genau anders gelaufen. Sie waren auf Geheiß ihres Heilandes unterwegs, sie waren im Gehorsam mit seinem Willen und trotzdem kommen sie in diesen Sturm rein. Was sagt uns das? Das sagt uns, dass Anfechtungen, Nöte, durchaus, auch wenn wir im Gehorsam mit unserem Heiland sind, wenn wir seinen Willen ausführen, ein ganz normaler Gegenstand unseres Lebens ist, ihr Lieben. Es gehört dazu, es gehört zu deinem und meinem Leben dazu, dass wir Notzeiten durchleben. Und die Frage ist, warum erleben wir solche Stürme in unserem Leben? Und ihr Lieben, die Antwort ist für mich einfach darin, dass unser Herz da von ihm geformt wird. Dass wir in diesen Situationen nach ihm fragen und uns ausschließlich an ihn klammern. Und manchmal ist es auch, dass wir dieses Ja, Vater, dass wir das buchstabieren müssen in der Situation. Auch wenn es oftmals unter Tränen ist, ihr Leben. Aber wir klammern uns an ihn. Es ist wie in Jeremia 24, 7. Und ich gebe ihnen ein Herz, mich zu erkennen, dass ich der Herr bin. In Sprüche 3, Vers 5. Das ist ein paar, zwei Dinge weiter, als was der Vers, der mir so kostbar geworden ist. Vertraue auf den Herrn mit deinem ganzen Herzen und stütze dich nicht auf deinen Verstand. Daniel hat es letzten Sonntag noch angesprochen. Den Verstand nicht ausschalten, aber sich nicht drauf stützen. Dem Herrn geht es um unser Herz, ihr Lieben. Ihm geht es um unser Herz. Und deswegen sagt in Hesekiel 11, Vers 19, ich werde ihnen ein neues Herz geben und einen neuen Geist in ihr Inneres geben. Und ich werde das steinerne Herz aus ihrem Fleisch entfernen und ihnen ein fleischernes Herz geben. Da wir müssen dorthin kommen, ihr Lieben, wie es Jakob gesagt hat, in Peniel, in der Begegnung mit Gott in 1. Mose 32, da hat er gesagt, ich lasse dich nicht los, es sei denn, du hast mich vorher gesegnet. Zu diesem bedingungslosen, blinden Vertrauen in den Spannungsfeldern, in den Situationen unseres Lebens, ob es Krankheit, ob es finanzielle Nöte, ob es Arbeitslosigkeit ist, ob es der Stress in der Arbeit ist oder sonstige Dinge, jedes Ding, was unseren Herzen Not macht. Ich lasse dich nicht, Herr. Ich klammer mich an dich. Ich halte mich an dir fest wie ein Ertrinkender. Ich lasse dich nicht, es sei denn, du hast mich vorher gesegnet. Diese Haltung möchte der Herr Jesus in deinem und in meinem Leben. Das Wunderbare, was wir hier einfach auch sehen dürfen, dass der Herr Jesus als kleine Schleife stieg er für sich allein auf den Berg, um zu beten. Der Herr Jesus war immer wieder in seinem Tagewerk, im Gespräch, im Gebet mit seinem Gott und Vater gewesen. Und hat sich am Abend dann zurückgezogen in die Stille und das alles selbe Begebenheit lesen wir auch in Markus 1, 35. Und frühmorgens, als es noch sehr dunkel war, stand er auf und ging hinaus und ging fort an einen einsamen Ort und betete dort. Es war eine gute Gewohnheit und es ist auch ein Vorbild für uns. Was der Herr Jesus, was ihm wichtig war, das Gespräch mit seinem Gott und Vater, das darf uns auch wichtig sein. Und das dürfen wir hier auch mit darin erkennen, ihr Lieben. Und die Jünger, und das ist auch das Problem oft in meinem Leben und vielleicht auch in eurem Leben, ist, dass wir diese Gegenwart unseres Herrn Jesus nicht immer so verspüren, dass er nicht da ist. Und ihr Lieben, und der Glaube möchte uns dorthin führen, dass wir losgelöst von dem, was wir empfinden, an ihm festhalten. Oftmals tut uns das Gefühl einfach auch etwas vortäuschen, was nicht real ist. Es kann uns vortäuschen, was es will. Real ist, Gott ist da. Gott ist da. Und als er auch da oben auf diesem Berg war, um zu beten, da hat er sehr wohl mit einem Auge noch seine Jünger im Blickwinkel gehabt. Weil er sie ja liebte. Er hat sie im Blickwinkel gehabt und schaut auf sie. Und jede Planke dieses Schiffleins kannte er. Und er wusste, dass sie dort in Bedrängnis sind. Es entgeht seiner Aufmerksamkeit nicht, wenn du und ich in Bedrängnis sind. Im Psalm David ist ein Mann, der einfach, sage ich einmal, etwas begriffen hat, dass Gott ein aufrichtiges Herz liebt und Gott möchte ein Herz, das sich vertrauensvoll in seine Arme fallen lässt. Und deswegen sagt er auch in den Psalmen, es ist voll davon. Ein Beispiel ist Psalm 34, da steht, denn ich suchte den Herrn und er antwortete mir und aus allen meinen Ängsten rettete er mich. Sie blickten auf ihn und strahlten und ihr Angesicht wird nicht beschämt. Das hat er erlebt, ihr Lieben. Und wir wissen, wie das Leben von einem David war, dass er über weite Strecken um sein Leben bangen musste, obwohl er doch von Samuel eingesetzt war, dass er König werden sollte. Er musste tagtäglich um sein Leben bangen. Wie eine Räuberbande musste er fliehen vor dem Saul. Und dennoch hatte er diese feste Gewissheit gehabt, dass der Herr bei ihm ist. Wichtig ist, auch wenn wir uns dessen nicht bewusst sind, entscheidend ist, Jesus sieht die Jünger. Jesus sieht die Jünger dort im Boot. Er sah das Boot und er sieht auch unser kleines Lebensboot. Und manchmal ist es auch bei mir so, ganz klar, ihr Lieben, dass der Schmerz so groß, dass wir ihn nicht sehen. Aber es täuscht aber nicht über die Realität Gottes und seiner Liebe hinweg, dass er dennoch da ist. Er ist da und er liebt dich und er schaut auf deine Situation und du bist ihm nicht gleichgültig. Und ihr Lieben, etwas ist auch noch wichtig in diesem Zusammenhang zu sehen. Er hat seinen Jüngern keine ruhige Überfahrt versprochen. Aber er hat ihnen eine sichere Ankunft zugesagt. Und so ist es auch in unserem Leben, ihr Lieben. Genauso ist es auch in unserem Leben. Es ist uns nicht versprochen, dass wenn wir uns Jesus anvertrauen, dass wir dann mit einem gut gefüllten Bauch in der Sonne liegen, auf einer Blumenwiese, eine Blume zwischen den Zähnen haben und uns richtig gut gehen lassen. So nicht. Sondern er hat gesagt, ich bring dich durch. Ich bring dich durch dein Leid, ich bring dich durch dein persönliches Leben mit allem Schweren, mit aller Not. Ich bring dich durch. Und du wirst bei mir sein und du wirst einmal vom Glauben zum Schauen in der Herrlichkeit kommen. Und das ist das, was der Herr Jesus hier uns in diesem Bild auch sagt. Wenn wir diese Überfahrt als unser Leben anschauen, dann sehen wir, dass dieses Leben ein Leben ist, was in Bewegung ist, was notvolle Umstände mitunter hat. Aber wir sehen hier auch, dass er uns ans sichere andere Ufer bringt. Und das ist das Wunderbare, weil er der Herr über die Stürme im Leben ist. Und das ist das, wo wir uns einfach bewusst machen müssen. Selbst wenn unser Gefühl uns hier sagt, er ist nicht da. Er hat die Kontrolle. Er hat die Kontrolle über dein und mein Leben. Und er hat die Probleme unseres Lebens im Griff. Jesus ist der Einzige, der mit unseren Lebensstürmen wirklich in der Lage ist, fertig zu werden. Und wenn wir den Herrn Jesus hier sehen, wie er am Wasser daherkommt, dann ist es ein wunderbares Bild, das wir hier nehmen können. Das, was uns Not macht, das hat der Herr Jesus sprichwörtlich unter seine Füße gebracht. Das, was uns Probleme bereitet, das Wasser, was hier uns ängstigt. Wir sehen, der Herr Jesus in seiner Vollmacht läuft über dem Wasser. Das, was uns Not macht. Und so steht er auch über deinen Sturm und über meinem Sturm. Sein Name ist über alle Namen. Und David sagt im Psalm 148, sie sollen loben den Namen des Herrn, denn allein sein Name ist hoch erhaben. Seine hochständigen Gottes ist von diesem Goliath verhöhnt worden. Und der Einzige, der in der Lage war, das wirklich geistlich zu beurteilen, das war der David gewesen. David sagt, ich zu diesem Goliath, sagt er, ich aber komme zu dir mit dem Namen des Herrn der Heerscharen, des Gottes der Schlachtreihen Israels, den du verhöhnt hast. Heute wird der Herr dich in meine Hand ausliefern. Das ist diese geistliche Sichtweise auf die Dinge. Genauso wie Josaphat sagt, es ist nicht mein Kampf, es ist der Kampf des Herrn. Schaut zu. Lebendiger Glaube heißt, schaut zu, wie Gott in deinem Leben handelt. Und komm darüber ins Staunen. Das ist Glaube. Das ist Glaube. Nicht, dass ich die Hemdsärmel hochkrempel. Mein ganzes Leben lang sagt Gott mir, es geht nicht um meinen eigenen Aktionismus, dass ich etwas tue, weil ich kann nichts tun. Der Herr muss es tun. Der Herr fordert das Vertrauen. Und das Wunderbare, was wir hier immer sehen dürfen, ist, und wir genauso wie bei Goliath er den Sieg geschenkt hat, dürfen wir sehen, der Herr Jesus, er kommt immer rechtzeitig. Er ist auch da, in der vierten Nachtwache ist er gekommen. Die Tageseinteilung war halt in vier Teile eingeteilt, 4 mal 3 ist 12. Und dann war das natürlich die sogenannte Hundszeit, wenn jemand im Urlaub fährt, hinreichend bekannt, wann fallen die Augen zu, zwischen 3 und 6 ist es am schwierigsten, lasse ich meistens meine Frau fahren. Na? Und von daher, sage ich einmal, ist es so, in dieser Zeit, die Jünger, was war vorangegangen? Die hatten die Nacht überall schon geschöpft, die hatten gegen den Sturm da jetzt dann gekämpft gehabt und sie sind einfach nicht weitergekommen. Das Boot drohte zu sinken und sie fürchteten sich. Sie fürchteten sich. Aber wir sehen hier auch, in der vierten Nachtwache kam er zu ihnen. Nichts hält ihn auf, kann ihn hindern, zu dir ganz persönlich zu kommen. Und ihr Lieben,
Hast du auch schon mal, lass mich's einfach mal so von den Terminus gebrauchen, auch schon so Nachtwachen erlebt, wo der Herr Jesus einfach kommt und dich im Arm nimmt? Und wie bei Johannes, der sich einfach an seine Brust lehnen durfte? Habt ihr das auch schon erlebt? Da merkst du etwas davon, dass du dich fallen lassen darfst. Der Herr Jesus möchte, dass du wie ein Kind vertrauensvoll, wir haben vorhin für die Kinder für ihren Gottesdienst gebetet. Wenn ihr nicht werdet wie die Kindlein, werdet ihr das Reich Gottes nicht erben. Wir sollen so vertrauensvoll, wenn der Papa das sagt, es ist gut. Da gibt es kein Wenn und Aber, da gibt es keine schlauen Dinge, wie mache ich vielleicht methodisch, mache ich einen Workshop, mache ich einen Strategie-Workshop vielleicht, wie ich ans Ziel komme. Das brauche ich bei Jesus nicht, ihr Lieben. Bei Jesus geht es ums Herz und dass das Herz einfach vertrauensvoll auf ihn ausgerichtet ist. Wunderbar zu sehen, auch hier in Vers 31, da heißt es nämlich hier, als Petrus das Sinken anfängt, sogleich aber streckte Jesus die Hand aus. Unmittelbar. Sogleich. Und das ist das Schöne. Der Herr Jesus, er lässt uns vielleicht sinken, wenn wir von ihm wegschauen. Aber er hält uns auch fest. Und das ist die Botschaft des Evangeliums, ihr Lieben. Dass da, wo ich sinke, mich mein Heiland festhält. Das ist die frohmachende Botschaft. Dass wenn du ein Kind Gottes bist, dass der Heiland dich festhält. Und ich bin so dankbar, dass in meinem Leben seine Hand da ist und mich immer wieder festhält und trägt, Schritt für Schritt. Und je älter ich werde, umso mehr erkenne ich, dass ich zu jedem Schritt und jeden Schnaufer meines Lebens brauche ich ihn. Brauche ich ihn. Und es tut so gut, dass er da ist. Und ich wissen darf, es ist nicht mein Kampf, wie bei Josaphat. Es ist Gottes Kampf und Gott kümmert sich. Es ist nicht mein Problem, es ist sein Problem und ich darf mich ihm anvertrauen. Mein Problem ist es, mein Verstand, mein eigenes Wollen und Tun zu überwinden und zu sagen, ja Herr, ich bin da mit all meinem Mist. Du kennst mein ganzes Leben. Vorbehaltlos darf ich mich ihm zur Verfügung stellen. Die Jünger, die ängstigten sich, weil sie dachten, es ist ein Geist, es ist ein Gespenst. Und wunderbar einfach zu sehen, dass in der Situation, wenn wir Furcht haben, und das sieht man an vielen Stellen in der Schrift eigentlich, und es ist einfach so schön zu sehen, dass der Herr Jesus sie anspricht. Da heißt es nämlich in Vers 27, sogleich aber redete Jesus zu ihnen und sprach, seid guten Mutes, ich bin's. Seid guten Mutes, ich bin's. Und in Johannes 20, Vers 16, als sie Maria dort am Grab ist und meint, es ist der Gärtner, Jesus spricht zu ihr, Maria. Und es muss eine besondere Anrede auch gewesen sein, ihr Lieben. Sie wendet sich um und spricht zu ihm auf Hebräisch, Rabuni, das heißt Lehrer. Und als Johannes, der alte Apostel, alt an Jahren dort auf der Insel Patmos war und dort die Offenbarung geschenkt bekommen hat und sich Gott vor ihm hinstellt als der lebendig, der ewig Seiende und er beschreibt die Herrlichkeit dieses Gottes in Kapitel 1 der Offenbarung. Und da heißt es dann in Vers 17, und da sagt Johannes von sich, und als ich ihn sah, fiel ich zu seinen Füßen wie tot. Und dann heißt es hier weiter, und er legte seine Rechte auf mich und sprach, fürchte dich nicht, fürchte dich nicht. So ist unser Herr. Er spricht in unsere Lebenssituation, in unsere Angst, in unsere Verzweiflung hinein. Und das möchte er in deinen und in meinen Leben tun. Was können wir tun? Der Herr macht es, er kümmert sich um die Situation. Und wir haben in der Offenbarung 3, Vers 8, ist dieses Sendschreiben an Philadelphia. Da heißt es in Vers 8, denn du hast eine kleine Kraft. Ihr Lieben, du und ich, wir haben eine kleine Kraft in uns. Und für was sollen wir die einsetzen, diese kleine Kraft? Wir können sie nur darin einsetzen, in den Lebenssituationen, die uns Probleme bereiten, die uns Not machen, und nicht nur in denen, am besten in unserem ganzen Leben, dass wir erstens auf ihn schauen, dass wir die richtige Blickrichtung haben, die Petrus dort hatte am Wasser, als er auf den Herrn geblickt hat. Über die Schwierigkeiten hinweg den Blickkontakt mit dem Herrn Jesus. Auf ihn zu schauen und ihm zu vertrauen. Das ist das Entscheidende. Das ist das Entscheidende, die Blickrichtung auf ihn. Und es hängt alleine von meiner Blickrichtung auf ihn ab, ihr Lieben. Es hängt nicht von meiner Geistlichkeit ab. Es hängt nicht davon ab, was für ein toller Hecht ich bin. Ich könnte da eh nichts bringen. Was war das größte Problem von Petrus gewesen? Was war das Problem von Petrus gewesen? Waren es die Wellen? War es der hohe Wellengang? War es der Sturm, der ihm vielleicht ins Gesicht ist? War es das Wasser, was ihn vielleicht angespritzt hat? Was war sein Problem? Sein Problem war Zweifel, ihr Lieben. Zweifel, Zweifel und wieder Zweifel. Die haben ihn wegschauen lassen. Die haben ihn auf die widrigen Umstände blicken lassen. Weg von Jesus. Und in dem Moment, ihr Lieben, wo wir weg von Jesus schauen in unserem Leben, fangen wir wieder an, in unsere alte menschliche Beurteilungsweise zu verfallen. Ist Gott vielleicht wirklich da? Gut, gestern hat er geholfen, vorgestern auch. Aber heute? Ich stehe an einem ganz anderen Problem. Vielleicht hat er es übersehen. Unser alter Mensch fängt dann sehr schnell an, uns in Nöte, Ängste, in Verzweiflung zu stürzen. Hat Gott gesagt? Kennen wir auch von irgendwo her. Das ist eigentlich die Uranfrage an Gott gewesen in seiner Vollmacht. Hat Gott wirklich gesagt? Soll er es wirklich so gemeint haben? Da möchte uns Gott hinbringen, dass wir wirklich einfach uns in seine Arme fallen lassen. Und wir sehen wunderbar bei den Jüngern, es stellte sich Ruhe ein. An anderer Stelle in einem anderen Evangelium, wo dieselbe Situation beschrieben ist, heißt es, der Wind legte sich sofort. Sofort stellte sich Ruhe ein. Und ich habe das, das wisst ihr wahrscheinlich auch, das passt da sehr, sehr gut dazu. Wenn wir einen Hurrikan nehmen und wir sind im Auge des Hurrikans, in der Mitte dieses Hurrikans ist absolute Windstille. Und der Herr Jesus ist in der Mitte deines Lebenssturms, er ist in der Mitte deines persönlichen Hurrikans, ist der Herr Jesus. Und weil er in der Mitte deines Hurrikans ist, darfst du und ich ganz entspannt und ruhig uns in die liebenden Arme eines liebenden Gottes fallen lassen. Er ist der Schöpfer des Sturms. Er stillt den Sturm. Manchmal stillt er ihn auch in mein Leben, nicht äußerlich. Manchmal auch nicht äußerlich. Da bin ich ehrlich, ihr Lieben. Das habt ihr auch erlebt. Aber den Sturm in unseren Herzen, den stillt er immer. Und das ist das Wunderbare. Aber er ist sehr wohl in der Lage, auch den äußeren Sturm deines und meines Lebens zu stillen. Und es tut er oft. Und ich darf es euch sagen, ich darf es euch bezeugen, hat es schon oft in mein Leben gemacht. Und wir haben letzten Sonntag haben wir die Einladung gehört, wo Daniel die Einladung aus dem Liebesbrief Gottes an dich und an mich ausgesprochen hat. Kommet her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid. Da bin ich der erste Kandidat, das sage ich euch. Da braucht ihr nicht euren Namen einsetzen. Komm her zu mir, die ihr mühselig und beladen seid, und ich werde euch Ruhe geben. Die Einladung steht. Aber wisst ihr was, ihr Lieben? Wir müssen kommen. Wir müssen kommen. Da hat der Stefan letzten Sonntag auch gesagt, wir müssen kommen. Der Aussätzige musste kommen zu Jesus. Er musste kommen zu ihm. Wir müssen zu Jesus kommen. Wir müssen uns ihm anvertrauen. Wir müssen uns an ihn klammern, ihn umschlingen. Und wisst ihr was? Genau das möchte der Herr Jesus. Genau das möchte der Herr Jesus. Im Psalm 54 heißt es, abends, morgens und mittags klage ich und er hat meine Stimme gehört. Psalm 50, 15, rufe mich an am Tag der Not. Ich will dich erretten, du wirst mich verherrlichen. Und dann heißt es, wer Dank opfert, verherrlicht mich und bahnt einen Weg. Wer Dank opfert, wer bereits ihn bitten, dem Heiland dafür danken kann, dass er den Ausweg zeigt, dann sind wir dort, wo wir im Philipperbrief eben auch lesen, in Philipper 4, da heißt es in Vers 6, seid um nichts besorgt, sondern lasst in allem durch Gebet und Flehen, und jetzt kommt, mit Danksagung eure Anliegen vor Gott kund werden. Mit Danksagung. Ich darf ihm danken dafür, dass er es hinausführt. Ihr Lieben, diesen Glauben möchte der Herr Jesus in deinen und in meinen Leben. Und die Frage ist, für unser Leben, wenn wir die Situation so anschauen, was traust du, was traue ich ganz praktisch diesem Heiland zu? Erwarten wir Außergewöhnliches von unserem Heiland, von Jesus? Oder erwartest du von ihm nur das, was du dir verstandesmäßig so vorstellen kannst, welche Erwartung du an dein Leben hast, wie es laufen müsste? Und wenn es nicht so läuft, dann bin ich enttäuscht und dann mache ich Vorwürfe ihm und sage, Herr, das klappt nicht so. Es klappt nicht so wie mit der Kaffeemaschine, wie ich mir das vorgestellt habe, dass ich oben einen Euro reinwerfe und unten kommt der gebrühte Kaffee raus. Warum funktioniert es mit dir nicht so? Die Jünger, die hätten vertrauen können. Aber wir haben es uns angeschaut. Obwohl Jesus sie versorgt hat und sie gesehen hat, der Glaube, es ist kein Automatismus. Es ist nichts, wenn ich gestern mich auf den Glauben, auf das Wagnis des Glaubens, des Vertrauens auf den Heiland eingelassen habe, dass es für das heute ausreicht. Es muss jeden Tag neu buchstabiert werden in dein und in meinem Leben. Kopfwissen von ihm alleine genügt nicht. Und wir müssen erkennen und begreifen, dass wir in diesem Heiland, dass er ganz praktisch eine Lebensgemeinschaft mit uns haben möchte, dass wir vom Ich zum Wir kommen, dass wir lernen, das Wir einzusetzen. Herr Jesus, mit dir. Ich habe keine Kraft, aber du hast die Kraft. Herr Jesus, ich bin müde, aber du bist fit und du bist dabei. Wir müssen zu diesem Wir kommen, ganz praktisch in unserem Alltag. Und ihr Lieben, es geht nicht dadurch, dass ich vielleicht sage, jetzt mache ich noch das und das und das, um vielleicht noch ein Stück geistlicher zu werden. Der Jesus will nicht noch ein zusätzlicher Punkt auf deiner To-Do-Liste sein, die du eh nicht abarbeiten kannst, weil du es gar nicht schaffst. Der Jesus möchte mit dir gemeinsam deine To-Do-Liste, die du für jeden Tag hast, möchte er mit dir ganz persönlich abarbeiten. In seiner Kraft, in seiner Hilfe. Was ist Jesus für dich? Ist Jesus für dich ein Heiland, also ein Sündenvergeber, den du in der Hosentasche mit dir rumträgst und sagst, oh, jetzt ist eine Sünde passiert, ziehe ich ihn raus, oh, danke Herr. Aber ansonsten lebe ich mein Leben allein. Ist er für dich dieser Sündenvergeber oder ist er für dich dieser Retterheiland, der Mittelpunkt deines Lebens sein möchte? Der Jesus hat die Sehnsucht danach, Gemeinschaft mit dir zu haben. Er will dein Rettergott, dein Heiland und Erlöser sein, Herr deines Alltags und jeden Tag deines Lebens. Und das Wunderbare ist, ich darf annehmen, dass ich angenommen bin, so wie ich bin. Ich brauche nichts machen, ihr Lieben. Ich darf mich fallen lassen in die Arme dieses liebenden Gottes. Und er will keine Randfigur in deinem und meinem Leben sein. Er will die Mitte sein. Er will nicht irgendwo die Sahne auf dem Kuchen sein, eine religiöse Verzierung obendrauf. Nein, er will dauerhaft die Sehnsucht deines und meines Herzens stillen. Mit allen Schwächen, mit allen Zweifeln, mit allem Kleinglauben, der vielleicht morgen auch bei mir wieder da ist. Wie oft hat er Jesus zu ihnen gesagt, hey, ihr Kleingläubigen, aber wisst ihr was, es ist gut. Sie hatten ja wenigstens einen Glauben. Er hat ja nicht gesagt, ihr Gottlosen oder ihr habt ja gar keinen Glauben. Ihr Kleingläubigen, ihr habt einen Glauben, aber er ist klein. Na? Ihr Kleingläubigen, mit dem Glauben darf ich zu ihm kommen, mit dieser kleinen Kraft. Aber ich darf sie ihm hingeben. Und Jesus wartet vor deinem Herzen und er wartet vor meinem Herzen, dass wir nicht irgendwo eine Form leben, sondern dass wir eine lebendige Lebensgemeinschaft mit ihm haben. Dazu lädt er dich ein. Hol dir den besten Kapitän, den es für dein Leben gibt, auf die Kommandobrücke deines Lebensbootes. Das ist die Einladung, die der Herr Jesus heute Morgen an dich ausspricht. Fang an, aus starren Verkrustungen deiner Beziehung zu Gott, die langweilig geworden sind, die nicht prickelnd sind. Fang an, die Flasche Sekt zu öffnen, dass es wieder prickelnd, dass es lebendig, dass es echt wird, dass ich mich freue auf die Gemeinschaft mit diesem Gott, dass ich von ihm etwas erwarte. Und ihr Lieben, geben wir ihm die kleine Kraft, den Blick und das Vertrauen auf ihn. Blick auf ihn und dieses bedingungslose Vertrauen. Das können wir machen, nicht mehr und nicht weniger. Und wenn wir das machen, dann ist es also so, dass wir wirklich, sag ich mal, in unserem Leben nicht vor Stürmen verschont sind. Aber wir kommen durch die Stürme durch mit einem Frieden, mit einem göttlichen Frieden, der über allen Verstand ist, der über alles Verstehen, über alles menschliches Ermessen hinausgeht, kommen wir durch die Lebensstürme hindurch. Und er ist der Garant dafür, dass er sagt, mein Kind, ich hab dich lieb, ich hab dich vorbehaltlos lieb. Schau auf mich, ich halte deine Hand und ich bringe dich sicher ans Ziel. Und das Ziel heißt einmal bei ihm in der Herrlichkeit zu sein. Am Ende es steht die Einladung aus Matthäus 11, 28. Kommet her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid. Ich will euch Ruhe geben. Die Einladung steht, lasst dich vertrauensvoll wie ein Kind in die liebenden Arme dieses Heilandes fallen, der in der Lage ist, die Stürme deines und meines Lebens mit Bravour zu meistern. Geben wir ihm unser verkorkstes Leben, was eh nichts taucht. Lassen wir einen perfekten Christus in dem verkorksten Leben etwas zu seiner Ehre bewirken. Und wir werden sehen, dass wir einen lebendigen, großen und starken Gott haben. Dann werden wir sagen, wie David gesagt hat, ich komme zu dir im Namen des Herrn der Herrscher, den du verhöhnt hast. Und Gott wird mir heute den Sieg schenken. Und das wünsche ich dir und mir. Und wenn jemand das noch nicht ergriffen hat, das kann, ganz neu kann er anfangen und sagen, Herr Jesus, ich will aus dieser Schmalspur glauben, will ich zu einer echten Lebensbeziehung mit dir kommen. Der Herr schenke uns Gnade dazu. Amen.